Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen heute mal wieder nach 5 Wochen Pause darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN. Mit mir hier in unserem Podcast-Studio, wie immer, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich.
Ja, moin moin.
Nach unserer kleinen Sommerpause sind wir zurück und wir sind nicht allein, denn wir begrüßen einen ganz besonderen Gast, nämlich Holstein-Sportchef Olaf Rebbe. Moin.
Ich sag auch moin.
Schön, dass du da bist.
Sehr gut.
Das ist schon mal ein guter Einstieg.
Ja.
Moin, moin ist Luxus, sagt man.
Das, ne? Ja, das ist Gesabbel.
Genau, deswegen hab schon dazugelernt.
Das ist ja die perfekte Steilvorlage für die erste Frage. Du bist ja in Waiblingen in der Nähe von Stuttgart geboren. Aber im Gegensatz zum Cheftrainer sprichst du perfekt Hochdeutsch. Wie ist das möglich?
Ja, ich bin norddeutsch kultiviert. Für meine Familie und für mich ging es dann relativ früh in den Norden. Und da blieb nicht viel Zeit zum Schwätze. Ne? Ein bisschen kann ich das. Meine Mutter hat das auch natürlich voll drauf noch. Aber ja, außer ein paar kleine Slangs, wenn ich mal zu Hause bin im Süden, gibt's da nicht von mir.
Gab's ein Lüneburger Heide, ne? Sowas in der Art, kann das sein?
Ja, Lüneburger Heide ist richtig. Ja, ein kleiner Ort in der Nähe von Lüneburg, Salzhausen, ist, glaube ich, bekannt.
Okay.
Ja. Aha.
Dann hat sich aber relativ zügig, wir müssen dich ja mal ein bisschen vorstellen, bevor wir da sportliche Medias Res jetzt mit Holstein gehen, damit die Leute auch mal wissen, mit wem sie es dann zu tun haben, ging es für dich relativ zügig irgendwie mit 25, 26 hast du ein Abenteuer Profifußball gesucht im Haifischbecken der Funktionärsebene. Wie kam es dazu? Was hat dich dazu bewogen?
Tja, mehrere Gründe. Zum einen die Leidenschaft natürlich zum Fußball, zum anderen auch so, dass meine aktive Karriere da gestockt ist durch eine schwere Knieverletzung und ja, das war meine Passion, da in den professionellen Sport zu kommen. Habe sehr, sehr viel auch im Ehrenamt gemacht, was ich auch heute rückblickend immer noch sehr wertschätze und auch nur jedem empfehlen kann, dass das ist die Basis vom Fußball. Ist, glaube ich, auch extrem wichtig, um Dinge schon früh zu lernen. Und diesen klassischen Weg in den Profifußball, den gibt es ja heute vielleicht mehr wie früher. Früher gab es ihn gar nicht. Da konnte man am Zaun stehen und mal gucken. Oder man konnte halt mit anpacken und vielleicht einen Weg einschlagen über das Ehrenamt. Und so ist dann auch mein Weg gegangen Richtung Werder Bremen und die weiteren Schritte dann.
Gelesen, dass es bei Werder Bremen anfing mit einer Initiativbewerbung. Ist das richtig?
Ja, so kann man das nennen. Die damals handelnden Personen, eingefleischte Werder-Fans werden sie noch kennen, Franz Böhmert, Jürgen Born, insbesondere auch Klaus-Dieter Fischer, Klaus Allofs waren damals am Ruder und dort durfte ich mich empfehlen, sage ich mal so. Und es war eine sehr, sehr tolle und auch aufregende Zeit. Insbesondere der Startpunkt war damals Anfang 2004. Im Sommer war dann die Meisterschaft und der Pokalsieg für Werder und da durfte ich dann mit dabei sein und Handgriffe machen. Erster Spieltag dann in der neuen Saison war, glaube ich, der berühmte Lichtausfall im Weserstadion gegen Schalke, wo die Muffe geplatzt ist. Da war ich damals auch ein bisschen involviert in diese Spieltagsgestaltung. Es war natürlich Neuland, sage ich mal so. Ne? Menschen haben mir gesagt, da lief das Musikantenstadion im Fernsehen dann in der Zeit. Und wir standen im dunklen Weserstadion mit der Mannschaft. Also es war
ohne Carmen Nebel.
Ich konnte das ja da nicht verfolgen. Auf jeden Fall, diese Werder-Zeit war eine besondere, auch für mich. Und sind viele enge Freundschaften entstanden bis heute. Und war ja auch eine tolle sportliche Zeit, in der ich da sein durfte.
Dann dein Werdegang, will ich nur kurz aufzählen, Sportdirektorenposten dann in der Folge nach Bremen, VfL Wolfsburg, Huddersfield Park, Saloniki und Nürnberg, internationales Netzwerk ist setze ich mal voraus, ist relativ groß mittlerweile und umfangreich. Welche Faktoren spielen für dich denn beim Scouten von Talenten mit großem Entwicklungspotenzial die entscheidende Rolle? Wonach gehst du so? Ist das so, die Tools, die man alle zur Verfügung hat, sind klar, Live-Scouting ist auch klar, aber gibt es da irgendwie so den ganz besonderen Kniff, wo man drauf achtet?
Naja gut, da fängst du jetzt ja schon, gehst ja schon ins Eingemachte, ist natürlich ein größeres Feld und das ist auch, muss man auch heute dazu sagen, das hat sich auch wahrscheinlich zu der Zeit in den letzten 20 Jahren auch massiv geändert. Das ist Fußball ist Teamwork, ne? Und wir haben im Scouting ja eine große Palette zu bedienen und auch abzufragen. Am Ende muss halt einer entscheiden. Das ist dann irgendwann der Sportdirektor oder Sportgeschäftsführer und der muss auch ein gutes Gefühl haben. Und ich vertraue natürlich auch meinem Team und da gibt es natürlich auch klare Regeln, die man dann gemeinsam entwickelt, Positionsprofile, wonach man genau sucht. Ne, das ist ja kein random, ich finde mal einen Spieler gut, sondern idealerweise hat man einen klaren Plan, was man haben will. Und deckt den mit möglichst vielen Faktoren ab, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass dieser Spieler auch gut ist oder gut wird. Aber im Endeffekt geht es immer wieder um dieselben Themen, also für mich runtergebrochen. Ich finde, unersetzlich ist halt, dass man die Spieler live sieht, dass man ein Gefühl für die Spieler hat, also sowohl als Person, aber auch als Sportler dann. Ne? Wir reden ja immer über beides auf jeden Fall, insbesondere wenn man skalierte Mittel zur Verfügung hat. Denn wenn man wenig einsetzen möchte und viel rauskriegen möchte, muss man schon auch, darf man nicht zu oft daneben liegen. Und ganz blöd gesagt, eins ist erstmal wichtig, dass der Spieler das Spiel versteht. Mhm. Ja, also es ist toll, wenn ein Spieler schnell ist, aber der Spieler muss auch ein Spiel verstehen. Das hängt dann aber auch von der Position ab. Vororientierung. Sind gewisse Dinge, die man dann mit den Jahren sich aneignet, lernt, von anderen Menschen abguckt, Mentoren, genauso wie du mich fragst, habe ich früher auch mal gefragt, Klaus Allofs, ja, was ist denn, warum hast du denn jetzt Diego, warum ist der jetzt derjenige, wie scoutest du denn? Oder halt auch an, also es ist ein, ich sage mal, Fußball ist auch ein Stück weit und in den Job, den wir machen, ist auch ein Stück weit Erfahrungswerte, die da auch eine wichtige Rolle spielen. Und dann am Ende auch gibt es immer messbare Größen, ne, wie Geschwindigkeit, wie Positionsdaten. Und es gibt aber auch weiche Faktoren und es gibt dann halt auch Dinge, die man intuitiv macht, sicherlich, weil man das Gefühl hat, dass das passt ins Gefüge. Also alles können wir nicht runterbrechen und ChatGPT hilft uns auch nicht. Und am Ende ist es schon eine relativ umfangreiche Arbeit, dann so ein Profil zu verpflichten, dann zu integrieren und dann auch erfolgreich damit zu sein.
Weiche Faktoren gab es ja in der grauen Vergangenheit zu Rehagels Zeiten noch in Form dessen Gattin Beate, die dann beim gemeinschaftlichen Essen letztendlich den Daumen hoch oder runter gesenkt hat bei Spieler XY, wenn er nicht sicher war, ob man ihn verpflichten möchte oder nicht. Ist das natürlich jetzt heute wahrscheinlich so nicht mehr, aber gibt es so eine Tendenz auch noch, wenn man sich nicht ganz sicher, dass man den im persönlichen
Klar,
Gespräch?
Beate Rehagels Job haben wir, glaube ich, bei Holstein auch abgedeckt in verschiedenen Abteilungen. Zum einen in der Medienabteilung und gucken wir mal in Social Media rein, was der Kollege denn da so macht. Ob da nur Champagnerflaschen auf den Bildern sind? Nein, aber das ist ja genau das, was du sagst. Dieses Menschliche und diese Zusammenführung dann einer Gruppe, eine Chemie zu haben. Ja, wir haben ja ganz viele Parallelen im Fußball oder in der Fußballmannschaft oder auch nochmal runtergebrochen in dem Verein dann, in dem wir sind jetzt als Holstein auch, runtergebrochen oder vergleichbar mit einer Firma. Ne? Da hast du ja auch verschiedene Abteilungen, Abteilungsleiter, Leute, die vielleicht ganz wichtig sind fürs Team. Und das haben wir im Fußball ja auch. Ne? Da sagen wir auch, oh, der muss ja Leader sein, der muss, der macht die Drecksarbeit, ne? In Anführungszeichen. Und. Und das so zu orchestrieren, ist natürlich zum einen auch meine Aufgabe, aber auch jetzt bei uns die Aufgabe von Jan Uppus als Direktor Profifußball, aber insbesondere vom Cheftrainer und vom Trainerteam, die ja auch ein Gefühl haben müssen, was passt und was passt nicht, ne? Und dann ist immer die sportliche Bewertung, aber auch alles andere gehört ja auch dazu, ne? Und das ist schon hochspannend und versuchen wir schon technisch runterzubrechen für uns in unseren Analysen, da ein klares Bild zu haben, aber viele Dinge bleiben halt auch auf der menschlichen Schiene und das finde ich ist auch gut so und das gehört sich im Fußball und wird auch immer ein Teil so bleiben.
Ist das was, was man dann für jeden Verein sozusagen neu lernen muss, was wirklich das ist, was passt? Also ist es in Thessaloniki was anderes als in Kiel oder sind es da gewisse Grundzüge immer die gleichen?
Also gewisse Grundzüge sind immer die gleichen und zwar, dass wir Spiele gewinnen müssen. So, das ist erstmal, ich habe immer gesagt, Fußball ist super, wenn die Spiele nicht wären, ne? Weil jetzt sind wir gerade im Sommerblues hier, alles ist toll und Transfers, tralala und alles drumherum. Finde ich auch, aber am Ende geht es darum und wir werden danach ganz hart abgerechnet, wie die Spiele laufen. So. Und das ist auch richtig so und das wissen auch alle, aber das wird in Teilen dann im Jahr mal ab und zu kurz vergessen. Aber das sollte man erstmal im Hinterkopf haben. So, und dann, wenn man irgendwo in einem, zum Beispiel als ich nach Thessaloniki gekommen bin, war dann da ist ja sowieso, unentschieden zählt da nicht, sondern nur gewinnen. Da ist schon mal ganz anders, weil sonst kriegst du Besuch im Training. Vielleicht mal, hat glaube ich Stefan an einer anderen Stelle mal erklärt, ne, dass da die Fans auch mal ins Training kommen. Als Aufwecker, als Meinungsverstärker ist auch okay. Aber nein, da kommt man generell, ist ja die Frage als Club, was will ich, ne? Was ist meine, auch da, was ist meine Ausrichtung, wie will ich sein, wo will ich spielen, wo kann ich spielen mit meinen Mitteln und dann gilt es halt, das zu erarbeiten und sich dementsprechend für die sportlich handelnden Personen dann auch einen Kader zu erstellen mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat. So, und dann ist es überall immer dasselbe, dass man damit maximal erfolgreich sein muss. Für einige ist erfolgreich, die Klasse zu halten, für andere in internationalen Wettbewerb zu kommen oder halt im Mittelfeld zu sein und Talente zu entwickeln, Transfererlöse zu erzielen. Es gibt ja zig Strategien und das ist auf jeden Fall immer spannend und entmündet immer darin, möglichst viele Spiele zu gewinnen.
Magst du gerne Pokern eigentlich so in deiner Freizeit?
Ich glaube, ich mag das gerne, aber ich kann das nicht so gut. ich spiele eher andere Spiele gerne, aber Pokern oder ich habe zu gute Partner immer gehabt, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. die Gespräche finden ja meistens am Telefon statt, da kann man dem anderen ja nicht ins Gesicht gucken.
Das stimmt, das wäre natürlich die Anspielung auf Pokerface genau. Im Transfergeschäft oder ja. Dann dein Spezialgebiet, Big Deals rund um entwicklungsfähige Spieler einfädeln. So, wenn man das als Beschreibung, Berufsbeschreibung oder als dein Spezialgebiet beschreiben möchte und da dachte ich da vielleicht, dass Pokern auch dazu gehört, irgendwie allerdings jetzt nicht visuell, sondern in symbolischer Wirkung mehr betrachtet. Ne? Bist du denn leicht reizbar?
Ich glaube nicht. Ich bin eher, glaube ich, ein ruhiger Vertreter. Wenn ich denke, ich bin gereizt, dann merken das andere noch nicht so schnell. Das kann aber auch gefährlich sein. Aber
für wen ist die Frage?
Ja, das ist für wen. Wir können eher Muschelquartett spielen oder sowas. Ich habe gehört, Quartetts sind jetzt im Kommen, weil wir ja an der Küste sind. Aber
ja.
Okay. Sowas, aber da braucht man gar nichts. Ne? da muss man nicht mal eine Mine haben.
Ja. Man muss die richtige Trumpfkarte ziehen.
Ja,
genau,
so ist das
ist so.
So ja, ist ja. Es. Naja, die mit leicht reizbar ist, war auch eine Anspielung natürlich da in Nürnberg bei deiner letzten Station nach gut 4 Jahren hast du da Anfang Februar dieses Jahres da binnen weniger Tage rund 40 Millionen Euro durch Transfers generiert Einnahmen. Und eine Woche, anderthalb Wochen später haben sie sich die Klubberer dich dann freigestellt, entlassen, was auch immer da arbeitstechnisch der richtige Terminus ist. Das verwundert ja ein bisschen und dann liest man verschiedene Veröffentlichungen, dann steht da drin, du hättest dich angeblich mal mit einem Journalist in der Mixzone gezofft, verbal oder sowas und dann gab es auch noch Unstimmigkeiten mit der Vorstandsetage, wenn man das so salopp formulieren soll, was die Zielausrichtung für die Zukunft anbelangt, das wird wahrscheinlich eine Melange aus allem sein irgendwo, ne?
Naja gut, erstmal, ich glaube, für meine Mannschaft würde ich mich immer einsetzen, würde ich auch heute noch machen, egal in welchem Kontext. Ich glaube, das gehört sich so und das ist auch meine Berufsbeschreibung. So, und da kann man auch mal aneinander geraten. Grundsätzlich gilt ja zu Nürnberg, also ich bin da total fein mit. Am Ende des Tages waren es für mich wirklich fast über 4 Jahre, richtig tolle Jahre. Also ich bin gern beim Club gewesen, habe, glaube ich, auch eine sehr erfolgreiche Zeit dort gehabt mit außergewöhnlichen Transfers, muss man ehrlich sagen. Also wir haben Anfang 21 uns auf die Fahne geschrieben mit Michael Wiesinger, Dieter Hecking, dass der Club finanziell auf andere Beine gestellt werden muss, dass wir auch da sehen müssen, dass wir aus dem Nachwuchs Werte schaffen, dass wir auch aus externen Spielern Werte schaffen. Wir haben unheimlich tolle Dinge gemacht. Auch große Profile bis heute, glaube ich, Kaspar Janda, Raphael Lubach. Ich kann sie alle gar nicht jetzt aufzählen so schnell. Klar, Stefanos Tsimas als besonderes Ding. Weiß gar nicht, ob sowas schon mal gab in der zweiten Liga. Aber auch viele Jungs, die jetzt noch nachkommen oder dann auch den Club verlassen haben. Jens Kastrop. Wir haben sehr, sehr viele Transferlöse erzielt. Finn Jelsch, genau, der aus dem eigenen Nachwuchs gewachsen ist. Und ich blicke ja wirklich mit einem lachenden Auge auf die Zeit zurück und war sehr, sehr gerne da. Sind auch ganz viele Freundschaften entstanden, die auch weiter bestehen. Am Ende ist es so kurz runtergebrochen, wenn dann gewisse Konstellationen einfach nicht mehr passen, dann ist es auch richtig, dass man sich trennt. Ich bin da total fein mit tangiert mich jetzt auch ehrlicherweise im Moment jetzt nicht mehr, sondern geht in eine andere Richtung und in ein anderes Bundesland und ich bin richtig glücklich, jetzt hier oben zu sein und das reicht, glaube ich, auch zum
Also hast du nicht im Kalender rot angekreuzt, wenn es jetzt in der zweiten Liga gegen Nürnberg geht?
Nein, auf keinen Fall.
Als für dich persönlich besonderes Spiel?
Nee, auf keinen Fall. Mhm. Ne, da gibt's wahrscheinlich andere.
Ein anderes Bundesland, anderer Verein, andere Voraussetzungen? Wie sind genau die Unterschiede zwischen Nürnberg und Holstein, auch strukturell so?
Ja, ist schon, muss man sagen, Nürnberg ist dann abgestiegen aus der Bundesliga, und auch schon mit der Erwartung, ein Bundesligist zu sein, hat sicherlich einen viel größeren Apparat, hat auch im Nachwuchs wirklich die letzten Jahre viel investiert. Und ist natürlich eine andere, mit dem Stadion, mit der Region, nochmal ein anderer Faktor von Masse. Aber ich habe es an anderer Stelle gesagt, das Thema heute erfolgreich zu sein, definiert sich nicht über Größe oder auch Geld, sondern definiert sich insbesondere über smarte Entscheidungen, über kurze, agile Entscheidungen, die man treffen kann als Club, aber auch als agile Organisation einen guten Job zu machen. Und das haben ja Vereine jetzt in den letzten Jahren auch vorgemacht, wie zum Beispiel Elversberg, wie Heidenheim, ja, die wesentlich kleinere Apparate haben, sage ich mal. Die haben es geschafft, in die Bundesliga zu kommen, / oben mitzuspielen langfristig. Und Holstein zählt ja auch dazu. Das, was hier in den vergangenen 10 Jahren, sage ich mal, entstanden ist und gebaut wurde, ist à la Bonheur. Wenn man die Voraussetzungen sieht, Trainingsgelände, auch der Nachwuchs wurde aufgebaut. Klar, über das Stadion werden wir sicherlich nochmal sprechen dann, aber das sind die Themen. Aber die Voraussetzungen, hier erfolgreich zu sein, sind mindestens mal genauso gut wie in Nürnberg. Und das ist finde ich, richtig gut und da kann man richtig viel entwickeln.
Ja, lass uns gleich dabei bleiben. Also Nachwuchs, die U23 ist abgestiegen in die Oberliga. Ist das jetzt ein An- und Abführungszeichen Betriebsunfall, der nach einem Jahr dringlich korrigiert werden muss, damit das als Unterbau und Entwicklungsmannschaft und auch Mannschaft vielleicht für Rekonvaleszenten in der Regionalliga dann wieder ein An- und Abführungszeichen vernünftiges Niveau bietet? Und gleich Zusatzfrage, wie sehr belastet dich das, dass es mit dem Stadion nicht so richtig zügig ehrlich vorangeht?
Du haust richtig raus, ne?
Ja.
gleich zwei Hammer, ja, ne? Genau. Gleich Doppelheader.
Ja, dann haben wir das erledigt.
Genau, dann haben wir das weg. erstmal Nachwuchs. Also ich schätze die Zusammenarbeit mit Dominik Peitz sehr, der ja auch lange da ist und das ganze Thema aufgebaut hat. Ich glaube, bei Holstein ist es so, dass wir die Voraussetzungen geschafft haben für die Nachwuchsarbeit. ist extrem wichtig und dass das auch in Fokus gehört. Ich sage immer, dass der Nachwuchs ist die Produktion im Verein, wenn wir wieder auf Firma kommen. Ne? Also wir sind eine Firma, auch wenn es sich jetzt irgendwie zu technisch anhört, aber der Nachwuchs muss die Produktion in einem Fußballverein sein. Das ist runtergebrochen, auch da nochmal, was sind unsere Einnahmequellen? TV-Geld natürlich der größte Anteil, Sponsoring, Zuschauereinnahmen, Stadion, ne? Transferlöse. So, und Transferlöse kann man machen, indem wir mit der ersten Mannschaft erfolgreich sind, indem wir externe Spieler verpflichten, aber indem wir auch interne Spieler bauen. Und das ist natürlich jetzt eine hohe Messlatte, wenn ich jetzt sage, wir müssen jetzt sofort Spieler bauen, das passiert nicht von heute auf morgen. Deswegen sage ich auch, ist mir jetzt egal, ganz doof gesagt, ist mir egal, wo jetzt die U23 steht, sondern wichtig ist, dass wir einen laufenden und einen vernünftigen Nachwuchsbetrieb haben. Und den haben wir soweit und da geht es jetzt darum, in den nächsten Schritten zu schauen, wie können wir aus diesem Nachwuchs Spieler rekrutieren, generieren für unsere bald dann mal erste Mannschaft, aber auch für die zweite Mannschaft. Und die zweite Mannschaft sollte idealerweise in der Regionalliga spielen, wenn wir zweite Liga spielen. Spielt sie dies Jahr nicht. Deswegen haben wir versucht, jetzt auch verschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um diese Mannschaft stark zu machen. Aber im Nachwuchs zählt Entwicklung. Ne? Könnte ich das jetzt, deine Frage quasi sofort töten, möchte ich aber nicht, sondern es zählen auch Ergebnisse, klar, insbesondere bei einer U23 und das ist uns auch bewusst und ich glaube, da kommen wir auch wieder hin.
Aber ich sag mal so, wenn könnte ja sein, dass man, wenn man externe Spieler verpflichtet für die U23 oder Spieler, die bei euch trainieren und dann vielleicht erst noch in der U23 spielen, ich nenne jetzt Luca Prasse als Neuzugang oder Hamza Mukai, nur mal um zwei zu nennen, kann natürlich auch ein Anreiz sein, dass man sagt, pass auf, eure Entwicklung ist wichtig für den Verein. Aber es ist auch eine besondere Saison für euch, weil ihr habt eine Verantwortung eigentlich, dass ein Wiederaufstieg schon sehr wünschenswert wäre. Ich will es mal so formulieren. Man könnte ja auch sagen, ist dringend erforderlich.
Ja, ist richtig. Aber nochmal, wir wollen das unbedingt, ne? Sind aber da mit Augenmaß unterwegs und machen jetzt auch nicht mit der Brechstange und sagen alles für den Aufstieg, sonst nichts. Nee, also wir haben da schon immer noch, finde ich, auch diesen Entwicklungsspielraum drinne. Am Ende ist es eigentlich, ist es so, dass wir das langfristig wieder schaffen müssen, in dieser Liga zu spielen, in der Regionalliga, weil es einfach einfacher ist, dann Spieler auch an die zweite Bundesliga ranzuführen. Das muss das Ziel sein und das gelingt uns hoffentlich möglichst schnell. Aber nochmal, über allem steht, dass wir Spieler in Schleswig-Holstein rekrutieren, vielleicht auch Spieler extern rekrutieren, aber wir haben Konkurrenz hier in unserem näheren Umfeld mit dem HSV, mit St. Pauli, mit dem VfL Wolfsburg, die denselben Etat haben wie unsere Zweitligamannschaft im Nachwuchs und die zweite Mannschaft abgemeldet haben zum Beispiel. Also wir haben ja hier ein Ungleichgewicht von den, Nachwuchszentren und dem, was da eingesetzt wird an Geld. Das muss man immer berücksichtigen, aber da jammern wir auch gar nicht, sondern wir müssen für uns festlegen, was wollen wir denn im Nachwuchs? Geht es für uns darum, wie bringen wir die Spieler durch? Was für Positionsgruppen wollen wir vielleicht durchbringen? Und am Ende geht es darum, die Spieler in der ersten Mannschaft ins Spielen zu bringen. Und da kann man ja auch wieder sagen, haben wir mit Sven Boy als Übergangstrainer, der ganz engen Kontakt hat zu Dirk Bremser im Trainerstab, mit Marcel Rapp, der als Cheftrainer natürlich auch diese Erfahrung aus Hoffenheim mitbringt, mit jungen Spielern zu arbeiten, haben wir natürlich auch super Voraussetzungen. Und die werden wir auch in die Waagschale werfen, da nächste Schritte zu gehen. Aber das ist immer, finde ich, das müsste man immer so in so einem größeren Brennglas sehen und auch in einem größeren Zeitstrahl als jetzt nur in einem Jahr. Und das war gut, das war schlecht, sondern es sind auch junge Leute. Einige entwickeln sich immer erst später. Einige sind sofort da. Also für uns gilt es darum, da weiter richtig gute Arbeit zu machen. Und die wird dann am Ende gemessen in Talenten, die halt entweder bei uns oder woanders den Sprung schaffen. Auch woanders wird ja honoriert, über die DFL-Nachwuchssäule. Mhm. Ist dann zwar nicht der Best Case, aber wenn wir halt einen Jungen nicht mehr halten können, weil er woanders das doppelte Gehalt kriegt, ja, dann müssen wir den nächsten finden. Also Spieler gibt es genug, müssen halt die richtigen finden.
Mhm. Und die spielen dann im Optimalfall dann auch im Holstein-Stadion, wie auch immer das künftig aussehen wird. Ist das für dich als Zugezogener befremdlich, wie lange die Prozesse hier dauern, bis man dann zumindest ein Modell für Stadion entwickelt hat, ohne dass dann die ersten Bagger schon in Ankündigung wären?
Also ich bin hin und her gerissen, ne, weil ich bin da ja auch so ein bisschen traditionell und war immer ungern als Gast in Holstein. Diese Treppe da hoch in den Zwinger rein. weil meistens sind wir da rausgelaufen nicht mit einem Lachen im Gesicht. Wir haben auch zweimal hier schon mal gewonnen, aber ja, nicht so oft. Ich finde das Stadion ja schon auf eine gewisse Art und Weise, auch mit dieser Bude hinten rechts.
Handwerkerbude da.
Ja, finde ich schon, hat schon seinen Charme und sollte es auch nicht ganz verlieren. Trotzdem ist es unabdingbar, glaube ich, um wettbewerbsfähig zu sein, ein neues Stadion zu haben. Und das wissen auch alle. Aber ich bin noch nicht in dem Blues, dass es nicht kommt und alles scheiße, sondern ich hoffe, es kommt. Und ich werde es auch, was meinen Teil zumindest angeht, unterstützen und auch einfordern immer wieder, weil es einfach wichtig ist für uns. Ne? Ich glaube, allein für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, um auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Ich habe gerade die Einnahmequellen erklärt. Ich glaube, für Wolfgang Schwenke und das Thema Vertrieb, Marketing ist es extrem wichtig, so ein Stadion zu haben. Aber für uns auch im Sport ist es, glaube ich, wichtig, dass einfach mehr Zuschauer reinkommen können, dass wir ja eine tolle Atmosphäre schaffen. Und ist, glaube ich, unabdingbar, dass das kommt. Und frag mich aber jetzt nicht nach Daten, Fakten,
nein.
Bauzeichnungen, da bin ich der falsche Ansprechpartner.
Hast nicht mit.
Die habe ich heute nicht mit.
Ach, schade. Fakt ist aber, dass es eine gewisse Zeit dauert, bis in welcher Form das neue Stadion dann auch steht. Man spricht von 4 Jahren oder so. Das heißt also 4 Jahre auf einer Baustelle. Es ist ja auch erstmal von der Vorstellung nicht das Allercharmanteste. Ne?
Ja, aber ich habe zwischen 4 und 2 Jahren gehört. Und okay. Wenn wir dann plötzlich in der Baustelle alles gewinnen, dann willst du plötzlich das Stadion nicht mehr haben. Also,
das hat es auch gegeben.
Da gibt es dann alle Geschichten. Wir sind ja positiv eingestellt und deswegen freuen wir uns, wenn es irgendwann kommt.
Ja.
Ja. Das klang jetzt irgendwie nicht so überzeugend.
Doch.
Ja?
Durch und durch.
Okay.
Ja, kommen wir mal zur anstehenden Saison. Da sind die Transferaktivitäten jetzt 1. September. Schließt das Transferfenster jetzt mit allergrößter Wahrscheinlichkeit beendet oder nehmen wir mal die Akte Schutto-Maschino noch einmal raus, da könnte ja sich noch was tun. Also ist bis auf Schutto jetzt erstmal vorbei oder hast du noch was im Köcher?
Du, wir haben einiges im Köcher, aber die gute Nachricht ist, dass es relativ wenig Bewegung noch geben wird. Ne? Und das ist auch eine gute Nachricht für uns wirklich, weil wir haben uns das intern vorgenommen. Ne? Ich weiß, für Fans oder ich habe jetzt öfter schon in enttäuschte Blicke geguckt, wenn ich gesagt habe, passiert nichts mehr, ja, weil viele denken, jetzt muss es ja erst richtig losgehen. Also wir hatten schon unser richtig los und das haben wir auch bewusst vor der Saison, lange vor der Saison geplant, dass wenn wir in die USA gehen, wollen wir mit dem großen Stamm zusammen sein. War natürlich nochmal ein Glücksfall, dass Jonas auch sowieso in den USA war und dort dazugekommen ist.
Jonas Krumrei, ne?
Ja, genau, unser Torwart. Da ging es halt darum, wenn wir so ein Camp machen, das war ja, kann man ja auch fragen, warum, Mensch, jetzt drehen die völlig durch, fahren die in die USA, muss man vielleicht auch nochmal erklären, das ist auch ein Programm der Deutschen Fußballliga, haben wir ja bewusst gewählt, auch um mal was anderes zu machen für die Mannschaft, mal nach dem Umbruch, nach einem möglichen Klassenerhalt, so hat es mir Marcel erklärt, was auch total logisch ist, oder einem Abstieg, einfach wichtig ist, dass man nochmal mit der Mannschaft, mit der man wahrscheinlich dann in einer neuen Konstellation ist, einfach auch viel Zeit miteinander verbringt und die auch gut nutzt, trainiert an einem anderen Ort. Und da muss ich sagen, war diese Reise wirklich für alle eine tolle Erfahrung plus auch eine gute Gelegenheit, dort zu arbeiten. Das hat eigentlich alles gepasst. Und wir wollten einfach dort schon relativ komplett sein. Das ist uns auch gelungen. Und deswegen sind wir richtig fein damit, haben jetzt noch ein, zwei Themen. Puchatz wird uns noch verlassen, da gibt es gerade Gespräche mit Vereinen. Und es ist natürlich immer sein kann, dass auf der Abgabeseite noch was passiert. Ist ja logisch und wäre unseriös, wenn ich sagen würde, ist nicht so, weil wir sind auch in gewisser Weise dort gewissen Zwängen unterlegen, wenn dann was Außergewöhnliches passiert. Aber ansonsten sind wir richtig happy so mit der Zusammenstellung, auch mit den Positionen, wie wir die besetzt haben. Und die Jungs machen auch einen richtig guten Eindruck. Wir wollen auch das Vertrauen an die Spieler wiedergeben, die jetzt von Anfang an dabei sind. Und ich glaube, das passt im Moment alles richtig gut zusammen.
Die Transferbilanz ist ungefähr pari, was Ausgaben und Einnahmen anbelangt. Überschlägig ein Minus von 500.000 roundabout, wenn ich das richtig nachgerechnet habe. Da sind aber noch nicht die Boni, die ihr noch kassieren könnt, durch Transfers noch nicht eingerechnet. Also man kann sagen, fast pari. Wenn jetzt tatsächlich Shuto Machino für den Preis, den du in den Markt geworfen hast, 10 Millionen Euro noch verkauft werden sollte, ist da angedacht, davon noch ordentlich Geld nochmal wieder zu reinvestieren oder sagt ihr, nö, wir sind jetzt mit dem Kader so weit fein, das können wir dann lieber aufbewahren, das Geld oder verwahren für die Winterpause, falls sich da irgendwas tut oder falls irgendwas erforderlich ist, wie ist da der Stand? Ist ja ein bisschen konjunktiv dabei.
Gut, aber wir können ja auch die Saison nur mit 11 spielen, ne? Deswegen.
Ja. Das ist ja
das Problem. Vielleicht können wir einen Sonderantrag stellen, aber nein, das ist wirklich so. Wir haben ja auch auf der Position schon was gemacht, mit Jonas Terkelsen unter anderem, mit den Jungs, Prasse, Köster, Andu Kilati kommt hoffentlich demnächst auch wieder. Bera haben wir auf der Position. Also wir haben ja Niklas Niehoff, hoffentlich habe ich keinen vergessen, wir sind gut aufgestellt insgesamt im Kader und fühlen uns wohl. Sollte es noch einen Abgang geben, heißt es nicht unmittelbar, dass wir was tun müssen. Das haben wir sicherlich auch in unseren Überlegungen drin, aber wir sind auch jetzt nicht hier unterwegs, dass das Shuto jetzt ein Dauerthema wird, ne? Also wenn einer kommt, und Shuto möchte das machen und wir möchten das machen und alle möchten es unbedingt machen, dann machen wir es. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist es nicht der Fall. Also da sind wir relativ entspannt. Da haben wir auch das Heft des Handelns in der Hand und das ist ja auch eine gute Situation.
Es ist kein Risiko, wenn sich jetzt mit einem anderen Verein bei den Summen, die da vorgestellt sind, wenn sich jetzt kein Verein dazu hinreißen lässt, diese Summe auf den Markt zu schmeißen, also Shuto mit anderen Worten dann hier bleibt, dass er aufgrund seiner persönlichen Situation, weil er unbedingt in der ersten Liga spielen möchte, um sich für seine Nationalmannschaft /WM im kommenden Jahr möglichst optimal zu präsentieren zu können, dass er denn, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, dass er denn ein bisschen mit Hackfresse durch die Gegend rennt.
Hackfleisch kenne ich.
Ja, er versteht das ja nicht.
Nein, also das ist ja, verstehe ich, was du sagen willst, aber am Ende des Tages möchte er ja zur WM und dann muss er die Tore halt bei Holstein schießen. Aber nochmal, das ist gar nicht so heiß, bei uns auch intern diskutiert, weil die Rahmendaten ja relativ klar sind. Wenn das passiert, dann passiert das. Wenn es nicht passiert, passiert es nicht. Gibt ja auch genügend Beispiele wie Tanaka in Düsseldorf, der ist auch Nationalspieler. Mhm. Bei Japan hat auch in der zweiten Liga gespielt. Also da haben wir natürlich auch immer einen Blick auf den Spieler und sind da jetzt auch nicht nur mit unserem Ego unterwegs. Das ist schon auch im Dialog, in dem wir da sind mit Shuto und seinem Management, um da eine vernünftige Lösung zu finden, wenn die denn kommt. Und wenn sie halt nicht kommt, kommt sie nicht.
Insgesamt, du hast ja schon ein paar Namen aufgezählt, finde ich, muss man sagen, also sind nahezu alle Positionen doppelt besetzt, in der Breite sehr stark besetzt, finde ich, für Zweitliga-Verhältnisse. Der Bestand sozusagen ist jetzt mit Ausnahme von Remberg, Becker, Holtby zusammengeblieben, hat jetzt ein Jahr Erstliga-Erfahrung und so. Ist der Kader vielleicht sogar stärker als zu Beginn der Bundesliga-Saison?
Ja, das mag ich jetzt nicht bewerten oder das kann ich jetzt auch so in dem Sinne nicht bewerten, weil ich jetzt auch frisch dabei bin. Ich kann nur sagen, dass ich da total glücklich bin mit der Zusammenstellung, auch der ja, der Qualität, die wir dort haben und auch der Breite. Und die Breite haben wir ja bewusst gewählt. Das muss man ja auch so ein bisschen, ist vielleicht auch ein bisschen kompliziert von außen, das so auseinander zu dividieren. Aber wir haben es eigentlich versucht, bei den Verpflichtungen auch immer ganz gut zu erklären, dass da auch Herausforderer dabei sind. Die jungen Leute, über die wir vorhin gesprochen haben, die ja auch dann natürlich sich bei den Profis anbieten können und gerne auch vom Herausforderer zum gestandenen Spieler werden können, früher oder später. Aber wenn sie es noch nicht sind, dann werden die auch in der U23 helfen. Das meine ich mit der Hilfe dort, dass wir das auch schon ernst nehmen, dass wir dort ja auch sportlich erfolgreich sein können. Aber der Kader ist, glaube ich, für die zweite Liga absolut konkurrenzfähig. Nur auch hier gilt, und ich habe keine Lust, irgendwie groß zu reden oder mir Wünsche auszumalen oder Horrorszenarien an die Wand zu malen. Das können die anderen machen. Haben sich ja schon viele angemeldet für den Aufstieg. Wir sind da gern dabei in der zweiten Liga und wir wollen jedes Spiel gewinnen und haben den maximalen Anspruch. Ist ja logisch. Und so gehen wir das an. Und aber quatschen wollen wir nicht so viel.
Durchschnittsalter ist deutlich gesenkt des Kaders, 25,95 im vergangenen Jahr, jetzt 24,18 Jahre. Das war auch eine bewusste Geschichte, ne, die dahinter steckt.
Ja, Alter schützt vor Leistung nicht, oder? Wie heißt das so schön?
Ja.
Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder
so. Ja, glaube ich auch Rehhagel. Ne? Es gibt keine jungen und alten Spieler, sondern nur gute und schlechte.
Wollte ich gerade sagen, ja. Es gibt keine gute und schlechte. Wir haben uns da, natürlich ist es toll, wenn wir entwicklungsfähige Spieler haben und auch Marktwerte schaffen und so weiter. Aber in erster Linie haben wir uns Gedanken gemacht über die sportliche Situation. Wer kann uns wo helfen und wer kann wo auch seinen Teil einbringen, um diesen Kader einfach gut zu machen? Und dabei sind wir jetzt bei diesem Altersdurchschnitt gelandet. Das war jetzt aber keine reine bewusste Entscheidung. Oh, wir müssen jetzt auf 24 runter. Lass uns mal nicht mehr im anderen Segment gucken. Es geht schon, und das muss ich auch sagen, auch das, Kaderzusammenstellung ist, habe ich ja eingangs gesagt, ist jetzt auch keine One-Man-Show, ne, dass ich da jetzt sitze und alle meine Wünsche da rein ticker, sondern wir haben auch eine sehr gute Struktur im Verein, jetzt auch nochmal verfestigt im Scouting mit Alexander Rudis, der sowohl in der Analyse, der unser Leiter Scouting und Analyse ist, der ja auch schon länger im Verein ist. Da sind auch schon Dinge vorbereitet gewesen, die ich dann mit übernommen habe. Also wir haben da ein Teamwork zusammen und haben mit den Trainern, mit der Scouting- und Analyseabteilung, mit Jan Uphus als Direktor Profifußball und haben die Dinge dann gemeinsam so umgesetzt und sind da richtig glücklich mit, ja.
Ja, jetzt Steven Skripski, Kapitän, der Neue. Ist das für dich eine gute Bestimmung? Eine Wahl ist es ja nicht gewesen.
Ja, wir waren heute beim Mittag zusammen, da habe ich ihn gefragt, ob er das ausgegeben hat, das Essen, weil auf jeden Fall muss er noch einen ausgeben, das ist ganz wichtig.
Ja.
Und Steven ist ja ein Fuchs, ne? Der weiß, was er da jetzt für eine Verantwortung hat als Kapitän. Ich glaube, ist hier lange geschätzt als Spieler und auch als Persönlichkeit, bekennt sich ja voll zu dem Club. Ist, glaube ich, einer, der vorangehen kann, der auch für die speziellen Momente im Spiel steht. Er gemeinsam mit der Kapitänsgruppe haben, glaube ich, da guten Zugriff und können unsere Mannschaft gut führen gemeinsam und sind sowohl gute Ansprechpartner für den Trainer als auch fürs Management, für uns im Geschäftsführung und Präsidium, für mich. Insbesondere auch für die Kollegen Schwenke, Schneekloth sind das nachvollziehbare und wirklich reelle gute Typen. Und das freut uns jetzt, dass wir so in die Saison gehen.
Wir stehen jetzt gut anderthalb Wochen vorm Saisonstart. Du hast gesagt, die Transferplanung weitestgehend abgeschlossen. Kapitän steht jetzt fest. Es rüttelt sich alles so ein bisschen zurecht. Welche Rolle spielt jetzt der Abstieg gerade noch? Weil irgendwie hat man auch ein bisschen das Gefühl, der richtige Abstiegsblues war gar nicht da, sondern es ging irgendwie direkt der Blick nach vorn, Stimmung eigentlich für einen Abstieg fast zu gut, wenn man das mal so sagen will von außen. Und wie weit beeinflusst das noch?
Ja, ja, Herr Lüthier hat es gut zusammengefasst, hat gesagt, wie kann das sein, dass wir, dass alle klatschen am letzten Spieltag, wir sind abgestiegen. Ne? Und das verstehe ich in einer Seite. Auf der anderen Seite sage ich, spricht natürlich auch für das tolle Publikum und für das Gefühl für eine Mannschaft, die eigentlich alles gegeben hat, am Ende nochmal da das Ruder umzureißen. Auf der anderen Seite bin ich bei den Lüthi und sage, ja klar, wir sind abgestiegen, ne? Das ist eigentlich scheiße, ne? Also auf Deutsch gesagt. Oder ist eigentlich vermeidbar vielleicht sogar gewesen, wenn man rückblickend so die eine oder andere Nuance sich anguckt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe diesen Abstiegsblues hier nie erlebt. Und ich bin jetzt 3 Monate hier und habe eigentlich gemerkt von Tag 1, dass hier eine unglaubliche Energie drin war, nach vorne zu schauen und die Dinge wieder gut zu machen, daraus zu lernen, was im letzten Jahr war. Und das finde ich einfach bemerkenswert. Ne? Also ich auch Stefan Schwab meint zu mir dann irgendwann mal, hey Olaf, aber der Verein ist abgestiegen und ich spüre diesen Vibe hier gar nicht so. Die sind alle irgendwie, gucken alle nach vorne. Meine ich, ja, dann nimm das doch mit und sorg dafür, dass es auch nicht kommt, ne? Dass es nicht durchkommt. Ich glaube, wir haben auch einige Wechsel gehabt im Kader, haben aber auch im Staff, Trainerteam uns intensiv nochmal damit beschäftigt, was in der alten Saison war, was war gut, was war schlecht, wie wollen wir im neuen Jahr gemeinsam sein, haben uns viel mit uns selber auch beschäftigt und nochmal uns auch die Dinge klargelegt, was war gut, was war schlecht. Und das hat sicherlich uns intern nochmal zusammengefügt und auch ein positives Mindset gegeben. Und von außen habe ich es ja gerade gesagt, die Menschen sind nicht böse in dem Sinne, wenngleich ich auch sage, dass man schon trotzdem enttäuscht sein kann, weil vielleicht auch mehr drin gewesen wäre.
Jetzt war eigentlich eine der letzten Fragen wäre gewesen, wohin die Reise der Störche denn wohl in der kommenden Saison führen könnte, aber da hast du ja schon gesagt, da mit solchen Dingen jetzt irgendwas zu veröffentlichen, beschäftigst du eher nicht. Es muss dann die Entscheidung, kann man vielleicht dann nach dem 10. Spieltag ungefähr mal abschätzen, was vielleicht möglich wäre, was auch nicht. Also dann frage ich mal anders, wo verarbeitest du dann die Spiele hier vor Ort, zu Hause, privat meine ich jetzt? Einer deiner Vorgänger, Uwe Stöver, hat das gerne mit einem Blick auf die Förde aus seiner Wohnung gemacht. Das war eigentlich ganz nice. Ist das bei dir ähnlich, die Wohnsituation? Oder guckst du aufs freie Felder und siehst da den Sonnenuntergang oder den Sonnenaufgang, um die Symbolwirkung besser wirken zu lassen?
Am besten kein Regen, ne?
Ja, das ist aber auch schwer.
Also um das nochmal zu sagen, ne? Also wir sind schon ambitioniert. Also das können wir jetzt nicht komplett wegstreichen und hier nur sagen, wir wollen jedes Spiel gewinnen und mal schauen, was passiert. Also wir haben schon einen extremen Ehrgeiz bei uns drin, aber wir wollen einfach nicht irgendwelche Dinge jetzt erklären, sondern wir haben unsere Hausaufgaben zu machen. Wir sind anderthalb Wochen vor Beginn des Saisonstarts, sind auch noch nicht jetzt komplett mit dem ganzen Programm durch. Wie gesagt, es kann auch noch was im Kader passieren, wie du gesagt hast. Und dann müssen wir ja irgendwann, müssen wir gut in die Saison kommen, idealerweise. Dann kann man mal einen Strich drunter machen, wie die Vorbereitung war. Ne? Also wir denken, dass sie gut war bisher, hoffen, dass sie auch gut bleibt und sind dann schon ambitioniert. Ne? Aber was heißt ambitioniert? Ne? Heißt das dann zu sagen, was ich will, oder heißt es, ich mache es dann? Ne? Also unser Motto ist, wie gesagt, lieber erstmal machen und dann sabbeln. Und das heißt aber nicht, dass wir nicht Ambitionen haben. Ne? Also das nochmal ganz,
oberes Tabellendrittel?
Ganz klar raus.
Ist das ambitioniert?
Ambitioniert ist, finde ich, wenn man es schafft, das, was man will und das, was man kann, in Einklang zu bringen. Ne? Da schauen wir dann mal. Um das andere, ich bin ehrlicherweise gerne im Wald, ne? Hört sich jetzt auch wild an. Ne? Jetzt kann ich ja hier noch das Wasser dazu nehmen. Und da freue ich mich drauf. Das gibt mir wirklich oft mal, dann kommt der Puls ein bisschen runter, ne? Auch wenn man es ja, du sagst ja, nicht merkt. Oder ich habe es, glaube ich, gesagt, ne? Sogar. Mhm. Trotzdem kann man sich da gut beruhigen. Leider ist das Handy dann oft mit dabei. Ich habe mir diese Schnurlos-Kopfhörer, die habe ich irgendwann mal abgeschafft und wieder mit Schnur die geholt, weil die verliere ich sonst immer. Kann man auch im Wald verlieren. Gehe auch gerne im Wald laufen. Mir gibt das irgendwie was. Ich habe aber hier schon viele schöne Orte gesehen und war auch schon, neulich war ich mal an Strande spazieren mit meiner Frau, kam mir Dominik Peitz entgegen mit seinem, ja, mit seinem Hund. Also mal, wir haben hier,
den haben sie immer noch nicht ausgewiesen da, ne?
Nee, der hat mir da ein bisschen Insiderwissen gegeben für den Ort. Nein, das ist natürlich hier Luxus, am Wasser zu sein. Hier machen andere Urlaub und hier gibt es den einen oder anderen schönen Ort, wo man 100%, ich weiß nicht, ob ihr das noch schätzt, weil ihr hier schon lange seid, aber für mich ist das Neuland und eine super Gelegenheit, einfach auch, ja, einfach mal runterzukommen. Das braucht, glaube ich, jeder mal, an andere Dinge zu denken. Und wenn es einfach auch nur Sport ist in der Natur, das ist schon top.
Und wenn du dann über irgendwann nach der kommenden Saison drüber nachdenkst, wann guckst du auf eine erfolgreiche Saison zurück? Was macht diese Saison erfolgreich?
Ja gut, das ist dann ist der Einklang, hat dann stattgefunden. Ne? Unsere, das, was wir wollen und das, was wir gezeigt haben, stimmt dann. Ne?
Ich muss mir noch drei andere Formulierungen für die Frage ausdenken.
Nee. Habe ich schwer das Gefühl.
Nee, aber ist doch gut. Ist doch schön, dass wir so nicht über so Dinge reden müssen und programmieren müssen, sondern wir können es machen und können dann die Menschen hoffentlich glücklich machen hier in Kiel und wie ich merke ja auch schon bundesweit immer mehr. Es gibt schon viele Störche-Fans. Und das haben wir eindrucksvoll auch gesehen in den Spielen. Ist auch, finde ich, was Besonderes, wie viele Auswärtsfahrer dabei waren in den letzten Spielen der Bundesliga. Und ich hoffe, das in der zweiten Liga auch so, weil das ist auch wieder eine spannende Liga und auch brauchen wir auch jede Unterstützung auf jeden Fall.
Sie.
Dann sind wir gespannt.
Und wie?
Ne? Was da so wird. Am kommenden Wochenende Generalprobe, wenn man es so nennen möchte. Letztes Testspiel beim VfL Osnabrück. Da sind wir natürlich auch mit dabei, mit Live-Ticker und so weiter. Und dann die Woche drauf der Zweitliga-Saisonstart in Paderborn. Paderborn und Bielefeld, das ostwestfälische Doppel zum Anfang der zweiten Liga. Da werden wir dann natürlich drauf gucken, beziehungsweise wir, sage ich jetzt einfach mal so. Denn ich verabschiede mich jetzt erstmal. Opa, ich übergebe dir den Podcast-Staffelstab.
Zu viel der Verantwortung.
Hast du dir erarbeitet?
Ich weiß nicht, ob die schultern kann.
Hast du dir erarbeitet in den vergangenen Jahren? Ich bin erstmal, lass mich vielleicht mal blicken, wollte ich sagen, aber hören reicht ja vielleicht. Und ansonsten übernimmst du das hier erstmal für eine gewisse Zeit. Ich bin sehr gespannt. Ich werde dann erstmal zum Hörer.
Ja.
In meiner Elternzeit. Podcast-Hörer. Aber ich werde mal reingucken. Ne? Und werde das mal.
Da bin ich beruhigt.
Dann mal von außen betrachten. Nicht sehr nur Holstein, gut, sondern auch den Podcast.
Sehr gut.
Sehr gut. So machen wir das. Olaf Reibe, vielen Dank für den Besuch, für die vielen Infos. Erfolgreiche Saison für Holstein wünsche ich uns. Das macht es auch für uns meistens leichter. Ne? Nützt ja nichts. Aber wir sind auf jeden Fall dabei in der gesamten Saison. Am Mittwoch könnt ihr den Podcast hören. Alles Weitere bekommt ihr auf karnonline.de, unser Newsletter jeden Freitag. Alles, was ihr haben wollt für die gesamte Saison, seid ihr gut ausgestattet. Dankeschön. Danke, Opa.
Danke, bitte sehr.
Macht das gut.
Vielen Dank.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.